The Last Voice, der Podcast, Staffel 2, Aufbruch, Episode 15.
Jule. Es ist manchmal, ich habe mich beim Hören auch gefragt, du hast es ja eben schon angesprochen, dieses Autobiografische. Beim Hören habe ich mich natürlich schon auch gefragt, wo ist ich Stefan und wo nicht, ne? Und man soll ja eigentlich auch nicht den Autor, die Autorin fragen, sind sie das selber oder so. Aber natürlich begegnet einem schon so beim Hören oder mir diese Frage, kriegst du die oft gestellt, ob das alles du bist?
Diesen Moment zu starten, fällt mir immer schwer.
Das ist doch ein super Moment. Das ist jetzt der Start, Stefan.
Das ist jetzt der Start. Hallo Jule.
Hallo Stefan.
Hi, schön, dass du
mitmachst.
War
doch gar nicht so schwierig, oder?
Nein.
Danke. Ja, ich freue mich total. Du hast mich eingeladen und hast ja auch gesagt, es ist einem selbst überlassen, inwiefern man sich vorbereitet oder nicht. Heute Morgen haben wir nochmal umdisponiert, deswegen bin ich nicht so wahnsinnig vorbereitet, aber schön hier zu sein.
Wir haben umdisponiert, weil ich habe dir noch kurzfristig die Folge 15 statt Episode 16 aufs Auge gedrückt, weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, chronologisch aufzunehmen und ein Termin ist ausgefallen. Und deswegen musstest du ganz spontan auf die 15 springen. Du hast die Episode 15 von der Flut angehört, die heißt?
Blut im Pissoir.
Blut im Pissoir. Sehr plakativ, sehr pittoresk.
Das war doch schon vorher, oder? Ist die Anschlussfrage.
Genau, das war doch schon vorher da, oder? Und wie bei allen Fluten sind ein paar Ideen, ein paar Bilder auf dich eingeströmt. Und meine Eingangsfrage an dich lautet, was ist hängen geblieben? Worüber möchtest du heute mit mir sprechen? Was hat sich verfangen? Hau raus.
Also es waren, glaube ich, viermal so Sätze, sagt nicht, wir hätten euch nicht geliebt, euch nicht gewarnt und so weiter, euch nicht unterstützt. Das ist natürlich alleine aufgrund der Wiederholung, was hängen bleibt. Und ich glaube aber, der Satz, der mich am meisten begeistert hat, ist, bin so weit, dass ich mich für Scheißmänner nicht mehr fremd schäme und jede Verbindung zu ihnen gelöst habe. Ich glaube, der passt auch gut zu dir, oder?
Ja, es ist natürlich viel Autobiografisches immer wieder drin. Aber manches ist natürlich schon mal überzeichnet oder manches ist vielleicht eher Wunschdenken als das. Aber ich bin schon ein selbstbenannter Feminist geworden durch eine tolle Frau an meiner Seite, die das auch mit befördert hat. Aber auch, weil ich mittlerweile der Meinung bin, dass wir Männer den Frauen im Allgemeinen sehr, sehr viel, also wir echt nicht gut zu euch waren, auch noch nicht richtig gut zu euch sind und es da draußen einfach noch viel zu viele Männer gibt, die das erstens immer noch sind und vor allen Dingen auch immer noch verteidigen. Und da ist meine Position schon sehr klar.
Mhm. Was, also jetzt, ich würde dich einfach ein bisschen weiterfragen, wenn das
ja,
okay
klar.
ist.
Ist ja dein Job.
Ja, an dieser Stelle bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher. Das ist das, was mir vertraut ist, genau. Und dann manchmal verfalle ich so automatisch da rein in diese Aufgabe. Wie ist das, wie hat sich das in den vergangenen Jahren, würdest du sagen, verändert, was dir für Reaktionen begegnen? Also manchmal hast du ja auch beispielsweise dann kleine, sichtbare Anzeichen, lackierte Nägel oder du sagst auch gerne nach draußen, dass du Feminist bist. Wie reagieren jetzt die Menschen da drauf und wie war das noch vor ein paar Jahren?
Ich bin optimistisch, dass das immer mehr Menschen werden, die das grundsätzlich cool finden, wie wir uns entwickeln, während sich auf der anderen Seite aber ein ganz harter Kern von diesem ganzen Spackus eben weiterhin fest daran beißt, dass eigentlich alles gut war, wie es war. Oder dass es eben auch etymologisch oder wie auch immer das richtige Fremdwort heißt, festgelegt zu sein scheint, wie es immer war. Wir werden mehr, aber der harte Kern ist schon da. Ich hatte auch kürzlich beim Tanzbare Exoten vom Theater Paderborn wieder eine wilde Diskussion über das Gendern mit einem sehr hartnäckigen Gegenüber und ich habe es dann Gott sei Dank geschafft, dass er dann irgendwann einfach abgehauen ist.
Okay, ich dachte einfach irgendwann überzeugt war.
Nein, das wissen wir ja, dass diese dogmatischen Diskussionen, ob es um Verbrennermotoren geht, ob es ums Gendern geht, ob es ums Fleischverzichten geht oder so, dass die fast gar nicht geführt werden können, diese Diskussion.
Wie ist denn das für dich, wenn ich mir jetzt diesen Satz rausgesucht habe, bin so weit, dass ich mich für Scheißmänner nicht mehr fremdschäme und jede Verbindung zu ihnen gelöst habe?
Also das ist erstmal ein ganz schönes Ding, weil es sehr, sehr stimmig ist mit mir als Person, dass ich in diesem Satz bin dann wirklich auch das Autoren-Ich. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Herzensthema. Ja? Und du bist eben auch eine tolle Frau und ein toller Typ und gehörst eben ganz klar auch zu den Menschen, mit denen man diese Themen auch wunderbar besprechen kann. Du stehst komplett auf eigenen Füßen und mit allem drum und schon, seitdem wir uns kennen, bist Unternehmerin und so. Also wir sind uns ja auch tatsächlich von Anfang an auf Augenhöhe begegnet.
Das stimmt. Und von Anfang an erinnere ich schon auch, dass du diese Haltung hast. Aber da hat sich, also es steckt ja auch so eine Entwicklung in diesem Satz, ne? Dass ich mich für andere nicht mehr, dass ich mich da vielleicht nicht mehr gemein mache mit den Scheißmännern oder sowas, ne?
Ja, da kommt ja ins Spiel dieses Momentum, dass wir zum Beispiel bei mir in der Firma auch wirklich nicht mehr haben, dass diese Themen dann plötzlich so bekichert werden. Also, wo wir im Ernsten uns darüber im Klaren sein, dass niemand diskriminiert wird, dass es kein Bodyshaming gibt, natürlich auch nichts in Bezug auf Klamotten oder anderen Themen oder, ja, also jedes Mal, wenn irgendeiner irgendwie meint, er müsste über Ständer oder sonst was sprechen oder so, dass dann immer noch irgendjemand gibt, der sagt, ja, Ständer, Scheide oder was auch immer und dann doch gekichert wird, das gibt's bei uns nicht mehr und das ist super, weil wir diesen Blitzableiter auch nicht mehr brauchen.
Wie habt ihr das erreicht?
Ich bin vorangegangen und habe das eingefordert. Zum Schutz, ich nenne das jetzt mal zum Schutz aller, am Ende aber auch ganz egozentrisch und egoistisch, weil ich das will. Es gibt diese Szene in Philadelphia, in dem guten alten Film mit Tom Hanks, wie er das, glaube ich, in der Gerichtsverhandlung erzählt, wie er in der Sauna mitgelacht hat, als homophobe Witze erzählt worden sind, während er selber als HIV-infizierter, schwuler Mensch mit drin saß. Ja, aber die Partnersituation seiner Agentur, in der er gearbeitet hat, das erfordert, dass er mitgelacht hat oder so. Und das beschreibt er, glaube ich, als einen der schlimmsten Momente im Ganzen. Und es ist so fürchterlich. Weil derjenige, der sagt, hahaha, Ständer, auch dafür sorgt, dass auch alle anderen gleich dann irgendwie wieder mitlächeln. Und damit ist eben das Thema wieder im Raum. Und das ist jetzt in dem Beispiel jetzt vielleicht nicht ganz so plakativ, aber wenn es eben homophob wird oder wenn es zum Beispiel gegen Menschen mit Übergewicht geht oder so, dann hat man vielleicht doch denjenigen, den es vielleicht direkt betrifft oder derjenige, der eine vielleicht wirklich dicke Mutter zu Hause hat und dann eben die Beleidigung auf diese Person projiziert. Und das ist alles Kacke, das muss einfach alles nicht sein, dass wir diese Worte verwenden, um uns gegenseitig zu verletzen.
Finde ich super, dass du da so drauf achtest.
Blöder Witz ist immer noch ein blöder Witz.
Ja. Ja, finde ich ganz stark, da auch achtsam mit der Sprache umzugehen.
Ich stelle eine Gegenfrage, okay?
Gerne.
Du als Frau, das ist jetzt eine Unterstellung, wirst Alltagssexismus erlebt haben. Ist das weniger geworden in den letzten Jahren oder mehr geworden oder gleich geblieben oder bist du nicht die richtige Ansprechpartnerin für diese Frage?
Ich glaube, da gibt es keine falsche Ansprechpartnerin wahrscheinlich. Also was sollte mich zu einer falschen Ansprechpartnerin machen?
Dass du keine Lust hast, darüber zu sprechen.
Ah, doch. Ich überlege gerade, da so eine Entwicklung nachzuvollziehen. Ich werde konkreter.
Ich werde konkreter.
Ja.
Du bist Moderatorin und das ist zu beobachten, wenn man Veranstaltungen besucht, die du super moderierst, aber das ist natürlich auch zu beobachten, dadurch, dass dann mal auf Instagram oder auf anderen Kanälen Fotos entstehen und da gibt es dann eben irgendwelche dann Männer, die dich umgeben, weil sie deine Gäste sind oder die Hosts sind mit allem drum und dran und ich finde schon so Fotos befremdlich, wo so ein Mann dich dann einfach in den Arm nimmt oder sich so klassischerweise noch an dich zieht und dir vielleicht auch auf eine im Sommer nackte Schulter fasst oder so, das finde ich unfassbar schlimm. Kommt es zu solchen Berührungen?
Ich glaube weniger, also an fremde Personen oder so. Ich kann mich an ein Bild erinnern, aber den würde ich eher als Freund bezeichnen, wo es mich auch nicht gestört hat. Ich weiß genau, was du meinst. Und mittlerweile sehe ich solche Sachen auch anders. Früher passierte das mit Sicherheit mehr. Ich kann jetzt aber auch nicht so genau sagen, ob das vielleicht daran liegt, Also, dass sich insgesamt gesellschaftlich was verändert hat oder dass man einfach auch ein bisschen älter wird und anders wahrgenommen wird. Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe, dass es daran liegt, dass sich auch gesellschaftlich was verändert hat. Aber natürlich gab es und manchmal gibt es auch noch Situationen, wo mir das schon begegnet. Und ich muss dazu natürlich auch auf der einen Seite sagen, beruflich kommt es mir manchmal zugute, eine Frau zu sein, weil Veranstaltungen häufig sehr männerlastig immer noch sind. Das heißt, man lädt ein Podium ein oder man lädt Speaker ein und dann hat man irgendwie auf einmal, ja.
Wir müssen gerade einen Cut machen, der Handwerker klopft. Wir haben gerade Handwerker ja. im Haus.
Moin. Grüß schön.
Ja.
Braucht ihr Hilfe?
Heute ist es anders, ein bisschen weniger geworden. Du hast einen Vorteil. Du warst dabei, dass du sagst, es ist auch von Vorteil, eine Frau zu sein in deinem Job mit und mitunter, weil es männerlastig ist.
Ja, weil man natürlich durch eine Moderation diesen Männerüberhang ein bisschen ausgleichen möchte. Es ist tatsächlich natürlich immer noch so, das hängt auch mit den Posten, die Männer überwiegend immer noch bekleiden, zusammen, aber vielleicht auch damit, wer ist sichtbarer, dass wenn, und das betrifft fast durchweg fast alle Veranstaltungen, insbesondere natürlich im Bereich Wirtschaft, Industrie und so, aber nicht nur, häufig kommt ein Podium und auch ein Line-up, wenn man so will, zustande, was sehr, sehr männlich besetzt ist. Nicht unbedingt ausschließlich, aber überwiegend männlich besetzt. Und da ist natürlich dann wenigstens die Moderatorin eine Frau. Das nimmt man, glaube ich, ganz gerne so mit, diesen Effekt von VeranstalterInnen-Seite. Das nehme ich, also ich nehme das wahr. Manchmal wird es auch ausgesprochen, das finde ich sogar ganz fair. Auf der anderen Seite würde ich mir natürlich wünschen, ich wünsche mir, glaube ich, nicht unbedingt die Veranstaltungsquote, aber ich würde mir wünschen, dass da einfach noch viel mehr Frauen sichtbar werden.
Das Zitat aus der Flut hole ich noch mal raus, weil dass Frauen sichtbarer werden, das nutzen wir Männer ganz gerne zu sagen, ja, dann haut doch rein. Ja? Mhm. Dann schnappt euch doch die Jobs und macht euch doch sichtbar oder klettert doch die Leitern hoch oder was auch immer da für Appelle von den Männern kommen. Dass Frauen weniger sichtbar sind als Männer, liegt aber an den Arschlochmännern, die sich eben diese ganzen Machtpositionen genommen haben. Also sowohl in der Wirtschaft, als auch in der Gesellschaft, als auch in der Politik, als auch im Militär, als auch meinetwegen in den Familien. Und wir sind runtergebrochen die Täter, die das Ganze verursacht haben. Und wir haben vor allen Dingen auch die Macht, also der Mann im Allgemeinen. Das heißt, dann haben wir natürlich jetzt auch die Macht, 2-3 Schritte zurückzutreten und euch dadurch sichtbarer zu machen, als dass wir uns natürlich zurückziehen. Dann kommt ihr automatisch nach vorne. Beispiel, das Podcast, was wir jetzt gerade aufnehmen. Ich habe mir von Anfang an die Quote vorgenommen, dass ich mit 10 Männern und mit 10 Frauen sprechen möchte. Mhm. Und das habe ich mir vorgenommen. Und das war klar, dass ich das auch durchsetze. Daran habe ich dann festgestellt, dass das für mich gar nicht so einfach ist, weil meine Bubble mehr Männer beinhaltet als Frauen beinhaltet. Ich kenne ja tolle Frauen, aber ich kenne eben, also mein Freundeskreis ist eben etwas männlicher als weiblicher und wie das, was vielleicht sogar typisch ist. Kurzum, ich musste mich ein bisschen anstrengen, um die Quote zu erfüllen.
Mhm. Aber du bist guter Dinge, dass du es schaffst, ne?
Ah, ist schon safe.
Ja, guck mal.
Super. Ist schon safe, ja, ist schon, die Folgen sind alle vergeben und es sind tatsächlich sogar 10 Frauen und 9 Männer, weil der 20. Gast schon einmal da war. Das war von Anfang an so geplant.
Ja.
Und also, deswegen nochmal, der Appell darf gar nicht so an euch Frauen gerichtet sein, das zu ändern, sondern die Männer sind in den Machtpositionen, also haben die Männer auch die Macht, das zu ändern. Deswegen müssen die Männer was tun.
Punkt.
Punkt.
Kann ich unterschreiben, ja. Also, ja, ich bemerke das einfach, dass viele Veranstaltungen wirklich männlich besetzt sind. Vor allem eben, was den Part auf der Bühne betrifft und freue mich auf die Zeiten, dass sich das hoffentlich noch mal ein bisschen ändert.
Ja. Hast du eine Möglichkeit, eine Methode, einen Umgang damit, dass, wenn jetzt die Möbelindustrie einlädt und dann diskutieren da 9 Männer über die Diversität in der Möbelbranche und dann wird das abschließende Foto geschossen, hast du eine Methode und einen Umgang damit, dass du sagst, ich möchte nicht der Schmuck auf eurem Foto sein?
Also ich glaube, ganz so krass empfinde ich es selten. Mir fällt das schon auf, wenn ich andere Bilder sehe, wo dann höchstens eine Frau drauf ist.
Was würde passieren, wenn du sagst, wisst ihr was, mach das Foto mal bitte ohne mich?
Das ist auch schon passiert. Ich muss ja auch nicht auf jedem Foto dieser Art überhaupt mit drauf sein. Was würde passieren? Keine Ahnung, ich kann es gerne mal ausprobieren und dir berichten.
Ich bin so gespannt, du sagst, ich möchte nicht die einzige Frau auf eurem Foto sein.
Ja. Also wenn die Gelegenheit sich ergibt, werde ich das gerne mal ausprobieren und dir dann berichten, ja.
Super. Also, Sie haben es verdient. Am besten musst du es natürlich noch ins Mikro sagen. Dann denken sie, wo kriegen wir jetzt Frauen her?
Und dann also nichts verstanden. Es gibt auch die ein oder andere Gelegenheit. Natürlich muss ich ja auch ein bisschen aufpassen, dass ich meinen AuftraggeberInnen da auch halbwegs loyal mich gegenüber verhalte. Aber ich weiß oder ich kann mich auch konkret an ein oder zwei Situationen erinnern, wo ich auch schon vorsichtig, aber freundlich und bestimmt am Ende was dazu gesagt habe. Das war einmal, glaube ich, dass ich mir bei einer Folgeveranstaltung auch die junge Perspektive mehr wünschen würde. Das kann man ja auch positiv und freundlich formulieren. Ich will ja da auch nicht irgendwie irgendwas im Nachhinein total in den Sack hauen. Das steht mir auch nicht zu. Aber das ist das eine. Und ich glaube, in Sachen Geschlechter, ein bisschen mehr geschlechterausgleichendes Element habe ich auch schon was gesagt, ja.
Ja. Ja, du kannst auch einfach sagen, dass es natürlich interessant gewesen wäre, heute auch was aus der Frauenperspektive zu hören, wenn da nur Männer gesprochen hätten.
Genau,
das
also
wäre ja auch konstruktiv.
Ich muss dazu sagen, dass nur Männer sprechen, passiert wirklich heute fast nicht mehr. Und ich versuche auch immer Einfluss zu nehmen, wenn ich in die Vorbereitung involviert bin und stelle fest, fast nur Männer oder nur Männer, dann versuche ich ja auch immer, oder das geht manchmal auch natürlich in die Richtung, also insbesondere Trägerinnen und Träger von Posten haben ja auch üblicherweise ein gewisses Alter. Und manche Themen erfordern aber eigentlich auch eine jüngere Perspektive. Das hängt schon, das ist vielleicht nicht bei allen Themen so relevant, aber es gibt ganz viele Themen, wo das natürlich schon schön und wichtig und auch notwendig ist oder wäre, dass da auch jemand Jüngeres dabei ist. Und wenn ich in die Vorbereitung involviert bin und noch irgendwie Einfluss nehmen kann, dann sage ich das auch. Dann sage ich auch, es wäre doch total toll, wenn wir noch jemand finden, beispielsweise wenn wir noch eine Frau dabei haben oder jemand mit einem anderen Geschlecht oder auch eine junge Person, um da diese andere Perspektive noch zu haben. Wobei ich auch nicht möchte, dass dann nur Frauen eingeladen werden für die weibliche Perspektive. Das würde sie ja auch herabwürdigen. Also die Frau soll ja dann, angenommen, da gibt es wir haben 3 oder 4 Männer auf dem Podium und eine Frau, dann ist die Frau ja nicht nur für die weibliche Perspektive da, sondern die Frau hat mit Sicherheit auch ihre eigene fachliche Expertise, die hat mit Sicherheit auch fachlich was zu sagen, wenn es jetzt nicht um Geschlechterthemen geht. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber das ist mir ein bisschen zu logisch gedacht. Die Frau sitzt da wegen der Frauenquote. Das ist der Ausgangspunkt, wie sie es aufs Podium geschafft hat. Und das ist super.
Ja, das ist, ja.
Und jetzt kommst du als Moderatorin und sagst, cool, wir haben 1 oder 2 Frauen mehr dabei, weil wir das Ding über die Frauenquote verargumentiert haben. Und jetzt kannst du ja als Moderatorin die Frau natürlich komplett mit reinholen. Ja, und ihren fachlichen Expertisenstellenwert und sowas geben. Aber sie muss es erstmal aufs Podium schaffen.
Mhm.
Und das macht man durch die Quote. Weißt du, ich habe das ja mit meinem Podcast gemacht. Und ich habe wirklich gesagt, ich möchte 10 Frauen haben. Und dass ihr Frauen jetzt unter den Gästen und Gästinnen ja am Ende genauso tolle Gesprächspartnerinnen seid wie die Kerle. Und es ist eigentlich gar keinen Unterschied macht. Das beweist ja dann erstmal das Format. Aber ich musste euch natürlich erstmal einladen.
Ja, ich meine, natürlich wünscht man sich eigentlich schon einen Schritt weiter zu sein, dass man diese Quote nicht braucht und automatisch da eine gewisse Gleichheit entsteht, ne? Ja, also
aber
vielleicht.
Etwas wird ja zu einer Norm, dadurch, dass es regelmäßig gelebt wird. Und das regelmäßige Leben muss man mitunter mit Stützrädern oder mit Regelungen oder mit anderen Kniffen erstmal ins. Kommt ihr mal nach vorne und übernehmt mal die wichtigen Positionen in der Politik und Wirtschaft, dann werden die Männer schon merken, was wir davon haben. Im positivsten aller Sinne.
Aha. Ich bin auch hängen geblieben er war müde von den großen Anstrengungen, um gemocht zu werden. Würdest du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, das ist, es gibt so diese Sätze, ich höre das ja vorher auch, wo ich denke, oh, hoffentlich spricht sie oder er das nicht an, das hast du jetzt getan.
Das war einer davon.
Das ist einer davon, ja. Ich gehe ja mittlerweile sehr frei damit um, dass ich sowas Ähnliches bin wie ein austherapierter Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Die wurde mir diagnostiziert vor über 10 Jahren und daran habe ich gearbeitet und das hat auch mein Leben verändert und meine Haltung zum Leben verändert und vielleicht auch meine Einstellung gegenüber anderen Menschen und vielleicht hat das auch in das gemündet, was wir jetzt schon alles besprochen haben. Mhm. Und ich kann über Narzissmus verhältnismäßig viel berichten, weil ich da drin steckte. So wie jemand, der eine Essstörung vielleicht hinter sich hat oder eine andere Sucht oder eine andere Persönlichkeitsstörung und sich da drin gut auskennt. Und während Narzissten natürlich nach außen erstmal ungeheure Arschlöcher sein können, verletzen und um sich schlagen, ist es in uns, um mal jetzt mich da einzuschließen, teilweise wirklich sehr, sehr, sehr kühl, kalt und einsam und alles Mögliche, weil wir eben das Lieben nicht gelernt haben. Mhm. So wie wir vielleicht das Eierkochen oder das Schnitzelkochen nicht gelernt haben. Und das müssen wir kompensieren. Und deswegen veranstalten wir alles Mögliche, indem wir uns dicke Autos kaufen oder laute Stimmen aneignen, große Firmen aufbauen oder sonst was tun, um eben gesehen und irgendwie geliebt zu werden, was eigentlich ganz natürlich stattfinden müsste. Das ist sehr anstrengend.
Ich finde es ja toll, dass du nicht nur jetzt, aber dass du insgesamt auch darüber sprichst. Was spannend ist, du gibst natürlich was in die Welt mit diesen Sätzen und hoffst dann, dass es dazu keine Reaktion gibt. Eine Art von Reaktion möchtest du ja schon, sonst könntest du die Flut ja auch bei dir belassen.
Das ist ein Thema, über das ich schon wirklich jetzt mittlerweile oft gesprochen habe. Das jetzt hier genau mit dir zu tun, macht mir einfach total viel Spaß im Moment. Das ist wie das Runner's High beim Joggen oder wie andere Dinge, die man gerade einfach genießt in dem Moment. Wie man, keine Ahnung, in irgendetwas reinbeißt, was man sich eben kurz vorher im Restaurant bestellt hat, dann ist das der Genuss auf der Stelle. Das empfinde ich jetzt gerade. Das macht mir einfach genau jetzt gerade Spaß. Und was mir auch sehr viel Spaß macht, ist später die technische Nachbearbeitung. Das ist für mich auch ein sehr konstruktiver Vorgang mit Dopamin und allem drum und dran. Und bis dahin brauche ich niemanden, der sich das anhört.
Ah, spannend. Also du tust es aber schon dann für die Resonanz, kann man das so sagen?
Das der beste Vergleich, der mir dazu einfällt, ist, wenn ich mir vorstelle, ich könnte richtig gut Gitarre spielen, was ich nicht kann, dann macht mir das Gitarrespielen Spaß, dann gründe ich vielleicht auch irgendwie eine Band, mache da so mit und das ist alles total toll. Aber irgendwie würden wir gerne auch mal einen Auftritt haben. Aber eigentlich ist der Spaß, Musik zu machen, gar nicht damit verbunden, einen Auftritt zu bekommen. Mhm. Jemand, der Bücher schreibt, würde die vielleicht auch schreiben, wenn er davon kein einziges verkauft, weil das Schreiben für ihn eigentlich der gewinnbringende Prozess ist.
Verändern sich manchmal auch diese Sätze aus der Flut durch das drüber sprechen mit anderen?
Was auf jeden Fall passiert ist, dass ich plötzlich eine ganz andere Sichtweise dieser Sätze bekomme, als die ich hatte, als ich ihn aufgesprochen oder aufgeschrieben habe. Aber da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist eben Kunst, ne? Also ich will damit ja gar nicht genau das meinen, sondern ich schenke euch die Bilder ja nur. Und was ihr damit auch immer in eurem Leben macht, wie ihr sie interpretiert, das ist ja mein Geschenk an euch oder mein Angebot an euch und macht doch mit den Sätzen, was du willst.
Ich muss dazu sagen, wenn jetzt ein bisschen Wiederholung, was ich mir vorstellen kann, da drin ist, weil du sagst, du hast schon mehrmals drüber gesprochen, dass ich nicht alle Folgen konsequent gehört habe, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Ja, aber alle anderen ja auch nicht.
Ach so, okay.
Ja, also.
Das heißt, die merken auch nicht, wenn sich was doppelt. Nee,
und ich achte ein wenig drauf, die ganze Zeit schon. Mhm.
Ja, es ist ja spannend. Also gerade vielleicht auch spannend für dich zu bemerken, da gibt es Sachen, die wiederkehren und dann gibt es vielleicht auch individuelle Facetten.
Und es gibt auch so einen gewissen Anspruch, den ich ja auch an das Ganze habe. Das heißt, es ist natürlich wundervoll, wenn ihr euch für mich interessiert im Sinne von, was hast du damit gemeint oder bist du das und so. Das ist natürlich dann Interesse an meiner Person und unter Bezug dessen, dass es sehr anstrengend ist, Dinge zu tun, um gemocht zu werden, ist das natürlich Nahrung für meine Seele. Aber, und damit macht es mich ja happy, aber ich möchte ja auch, und das ist der Anspruch, ja was anbieten an die Zuhörenden. Mhm. In der Folge mit meinem Bruder haben wir das Takeaways genannt. ob das jetzt Impulse sind. Ja, wenn ihr zum Beispiel das nächste Mal einem lauten Menschen mit einem dicken Auto begegnet, meistens sind es ja dann auch noch Männer, die alles tun, um gesehen zu werden, ja, dann ja, geht doch einfach mal mit dem Bild rein, dass es in dieser Person möglicherweise sehr kalt und sehr kühl und sehr leer ist und eigentlich sehr, sehr traurig. Mhm. Donald Trump ist einer der traurigsten Figuren auf diesem Planeten. So traurig möchte ich nicht sein. Und dann geht das Herz ein kleines bisschen auf für diese eigentlich als Arschnasen daherkommenden Menschen, weil man auch ein bisschen Empathie und Mitleid mit ihnen empfindet. Mhm. Und man stelle sich vor, dass es mir gelänge, dass 2, 3 Menschen in Zukunft da vielleicht mal einen anderen Gedanken haben, wenn sie einen von diesen Bollerköppen begegnen.
Sagt nicht, wir hätten euch nicht unterstützt.
Genau.
Was ich auch einen ganz starken Satz fand, weil der sich beim Hören verändert hat. Es geht bergab, hat erstmal für mich was Negatives gehabt. Endlich. Und dann fiel mir ein, ja klar, auf dem Fahrrad, beim Laufen, als Sportler, also wenn ich mir dich als Sportler vorstelle, natürlich, endlich geht's bergab. Das fand ich super.
Kommt doch direkt vom Joggen, ist ja logisch, ne? Ich jogge,
glaube ich,
dann geht's bergab und dann denke ich, boah, endlich geht's bergab. Und dann wird mir, ich glaube auch, dass ich da eine gewisse Achtsamkeit entwickelt habe oder Wachheit entwickelt habe. Dann denke ich, ja, okay, geil, für die Flut. Ne? Zack, aufgesprochen, es geht bergab. Endlich.
Ja, das fand ich stark, weil da habe ich mich selber so beobachtet, wie sich das so verändert hat, dass ich so gecheckt habe. Ach so, ja klar, ich kann es ja auch beispielsweise auf dem Fahrrad oder als Fußgänger, als Jogger ganz anders empfinden. Ja.
Du bist live dabei, während ich mir diesen Stift nehme und jetzt aufschreibe für eine der kommenden Fluten, bergauf ist ein Arschloch.
Schön. Vielleicht solltest du Christian Lindner einladen. Oder so.
Ich mag ihn gar nicht als Politiker. Als Mensch ist er sehr spannend, als Rhetoriker ist er hervorragend. Und ich glaube, er ist als Rhetoriker so gut, dass er mich in meinem Podcast an die Wand reden würde. Und das würde ich ihm nicht gönnen.
Ja, an die Wand reden wäre es ja dann, wenn es gilt, sich gegenseitig zu überzeugen. Oder irgendwie, wenn es was Kompetitives hätte. Nimmst du das so wahr, dass es manchmal so ist?
Christian Lindner also würde ich als kompetitiv wahrnehmen.
Das stimmt. Da pflichte ich dir bei, das stimmt. Aber bisher, ich meine, das ist für dich doch eher ein geschützter Raum mit Menschen, die du kennst. Oder gibt es auch Menschen, mit denen du jetzt sprichst hier für diese Folgen, in denen reagiert wird auf die Flut, die du gar nicht kennst?
Nein, also die ich wenig kenne. Ich habe gute Freundinnen und Freunde eingeladen, so wie dich. Aber ich habe auch Menschen eingeladen, die man so kennt und habe gefragt, hast du Bock mitzumachen, mit denen ich bisher nahezu kein privates Gespräch geführt habe.
Mhm. Das ist auch spannend, ne?
Super.
Er war müde von den großen Anstrengungen, um gemocht zu werden. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Bin so weit, dass ich mich für Scheißmänner nicht mehr fremdschäme und jede Verbindung zu ihnen gelöst habe. Es geht bergab, endlich. Ich bin oft total gut gelaunt, aber meistens zeige ich es nicht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht geliebt. Ihr gebt alle immer viel zu schnell auf. Du hältst doch nur so verbissen an all den Traditionen fest, um deinen Vater nicht für die vielen Schläge anklagen zu müssen.
Aber lass uns zurückgehen zur Flut, bitte.
Ja, gerne.
Hast du noch was?
Ich habe noch ganz viel. Manches habe ich konkret notiert, also wirklich dann den Wortlaut, und manches habe ich so grob hier. Also da geht es um das Vaterverhältnis, um das Eltern-Kind-Verhältnis an mehreren Stellen.
Das hatten wir schon wirklich oft, aber das ist auch etwas, was, naja.
Was mir, also ich möchte ja nicht vorgreifen. Ich hatte ja erst eine Folge weitergehört, ne, die dann du mit jemand anderem besprechen wirst. Was mir aufgefallen ist, das kann ich vielleicht vorweg sagen, die habe ich, also diese andere Folge, da war viel mehr Erotisches und Sexuelles drin als in dieser Folge. Also Blut im Pissoir. Da waren an 2 Stellen ging es irgendwie um Porno oder so, aber hatte ich das Gefühl, da passiert sehr viel weniger Sexuelles oder Erotisches. Das ist so ein Grundeindruck, den ich hatte. Und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, wie soll ich das sagen, dass die, vielleicht lag es ein bisschen an deiner Tonlage, ich kann es gar nicht genau sagen. Die andere Folge, die ich mir angehört habe, da hatte ich so ein bisschen so eine negativere Grundstimmung. gespürt als jetzt in dieser?
Kann ich kommentieren. Erstens, die letzten 5, 6 Episoden, da stecken wir jetzt hier gerade drin, da standen alle Texte standen schon fest, allerdings in einer großen Liste. Und dann habe ich die gemixt zu den einzelnen finalen Episoden. Und es kann sein, dass ich gesagt habe, oh, hier ist es jetzt gerade ein bisschen sexueller, dann packen wir das vielleicht mal mehr in eine und da ein bisschen raus. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber es kann gut möglich sein. Dann finde ich, dass die Grundstimmung in der Flut generell sowieso eher ein bisschen negativ und mahnend ist, als jetzt gerade besonders lebensbejahend.
Ja.
Das ist mir auch schon aufgefallen, auch ein bisschen negativ aufgefallen, aber es gibt auch noch ein paar Ideen, Specials zu machen. Also ein Flut-Special, wo nur das Sexuelle drin vorkommt, eine Special, wo nur Positives drin vorkommt. Mhm. Also wirklich mal einmal nur Positives, ja.
Ja, was du ansprichst, dieses Mahnende, ihr gebt immer alle viel zu schnell auf. Nee, ihr gebt immer alle viel zu schnell auf, ist genau die Reihenfolge der Wörter. Da habe ich auch gedacht, ja, das ist natürlich der erhobene Zeigefinger. Jetzt kommt mir gerade so die Idee, es gibt ja, also man darf ja auch positive Anleihen in anderen Podcasts machen. Und es gibt ja beispielsweise im Hotel Matze immer am Ende diese Frage, was würdest du auf die große Plakatwand schreiben? Kennst du das?
Nein.
Er fragt, also Matze Hilscher fragt seine Gäste am Ende immer, es gibt immer 3 Fragen. Wie sagt man heute, Props gehen raus an Matze Hilscher. Und die letzte Frage oder die vorletzte Frage ist, ich habe eine Plakatwand am Alexanderplatz in Berlin. Was möchtest, und die hat er wirklich, ne? Was möchtest du draufschreiben? Was wäre das bei dir?
Vergesst die Kinder nicht.
Mhm. Magst du, also das, man braucht es natürlich für die Plakatwand kompakt, aber magst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Hier auf der Tonspur?
Hier auf der Tonspur. Tatsächlich ist es, glaube ich, das allerletzte Statement von der Flut am Ende von Folge 20. Sogar ein extra Ende, was es in allen anderen nicht gab. Das ist das allerletzte. Und ich glaube, dass wir den Planeten zu einem wirklich für alle besseren Ort machen, indem wir uns den Kindern mehr widmen als uns selbst. Indem wir versuchen festzustellen, dass wir selber Kinder waren. Es gibt solche Sätze wie, wenn ihr unbedingt wollt, dass eure Kinder so werden wie ihr. Warum seid ihr dann nicht so geworden wie eure Eltern?
Mhm.
Also es gibt diese Brüche in den Generationen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dass es wirklich den Kindern, plump gesagt, besser geht als uns oder so gut geht, wie wir es für uns gewünscht hätten, dass wir ihnen unendlich viel Liebe schenken, dass wir ihnen Aufmerksamkeit schenken, dass wir viel Verständnis aufbringen, dass wir sie unterstützen im Bereich der Bildung, im Bereich der psychologischen Entwicklung, im Bereich dessen, sich dem Planeten zu gestalten, mit allem drum und dran, dann wissen wir, dass es der nächsten Generation richtig gut werden wird. Wir sollten sie auf jeden Fall davor verschonen, einen Krieg zu erleben, Armut zu erleben, Hunger zu erleben. Und das geht am besten mit den Kindern als mit uns.
Mhm.
Weil wir vor ein paar Jahren ja selber noch Kinder waren und irgendwann sind wir tot und dann sind die da, die sich dann um ihre Kinder kümmern. Das heißt, der Fokus viel mehr auf die nächste Generation. Dann guckt ihr doch die ganzen Politikerhorden an, wie alt sie alle sind. Ist doch vollkommen klar, dass die Kinder dabei auf der Strecke werden. Da muss sich der Fokus komplett umkehren. Abgesehen davon, dass die Kinder im Allgemeinen gar kein Geld haben, weil sie ja noch keins verdienen und dementsprechend in der gesamten Wirtschaftssystem überhaupt keine großartige Lobby haben. Es gibt tolle Organisationen, die sich um die Kinder kümmern und deren Stellenwert will ich in keinster Weise kleinreden. Aber im gesamten Lobbybetrieb und so weiter finden Kinder kaum statt. Die müssten wählen dürfen und zwar ab dem ersten Lebensmoment an. Nicht erst ab 16, sondern mit 12 schon und mit 11 schon. Dann können wir darüber diskutieren, ob die Kinder nicht eine Wahlstimme bekommen, die dann bis zum 18. oder 16. Lebensjahr von den Eltern verfügt wird. Weil wir ja, wenn wir 3 Kinder haben, ja natürlich irgendwie ein bisschen mehr gesellschaftliche Bedeutung haben, als wenn ich Single bin. Weil wir 5 sind, die irgendwann mal Steuern bezahlen oder weil wir 5 sind, die einen Lebensraum brauchen. Weil wir 5 sind, die irgendwie klarkommen müssen mit Lebensmittelkosten, mit allem drum und dran. Also warum soll nicht eine Familie mit 3 kleinen Kindern 5 Stimmen haben?
Hm. Wenn du das so ausführst, kam bei mir gerade so dieses Zitat hoch, gib den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun.
Herr Grönemeyer, genau, Kinder an die Macht.
Ja.
Das ist der Gedanke natürlich ein bisschen radikal fortgesetzt, aber warum nicht den Kindern auch Stellenwert geben, genau wie den Frauen auch mehr Stellenwert zu geben. Aber stell dir mal vor, wir haben, glaube ich, so 18 Millionen Kinder, 18, 20 Millionen, also und minderjährige Menschen in Deutschland. Stell dir mal vor, wir hätten diese Stimmen mit im Wahlpott. Hm. Verfügt über die Eltern. Was glaubst du, wie familienfreundlich plötzlich Politik werden würde? Die Toiletten auf den Schulen stinken nach Pisse. Ja, das gibt's nirgendwo anders in der gesamten Gesellschaft. Nur in den Schulen, wo es um die Zukunft unserer Kinder geht. In Sachen Bildung. Und zwar nicht nur in Sachen Bildung, Mathematik, Bio und Chemie, sondern auch in Bildung in Sachen Demokratie, im Sinne friedlicher Gesellschaft, Inklusion und allem drum und dran. Das wird, wo lernen sie es denn sonst, wenn nicht dort? Furchtbar.
Ja, finde ich gut.
Mehr. Danke für deine Plakatwand, Jule.
Mehr. Ja. Vergesst die Kinder nicht.
Vergesst die Kinder nicht.
Ist eine schöne Frage, finde ich. Weil es so auf den Punkt bringt, was möchtest du anderen mitteilen? Und weil wir gerade auch bei diesem Ermahnenden waren. Manche schreiben auch totalen Quatsch da drauf. Also manche schreiben vielleicht auch, was weiß ich, Reiter heißt jetzt Twix oder so drauf.
Ja.
Oder irgendwas.
Ja.
Es geht von bis. Also die Bandbreite ist sehr groß. Oder manchmal ein Wort.
Man kann es auch verschenken. Mir fällt gerade nichts ein. Ich schenke den Platz Jule. Jule, hast du eine Idee?
Auch schön.
Ich möchte mich noch für mich stark machen ein bisschen. Ich kann mittlerweile gut damit umgehen, dass Leute sagen, die Flut ist auch Kunst und auch Poesie. Manche nehmen das so wahr und haben mir das quasi als Feedback geschenkt und ich kann das gut annehmen. Geschenke muss man auch annehmen können. Kunst darf auch provozieren und Kunst ist vielleicht auch da, um zu provozieren und deswegen finde ich, darf die Flut auch an verschiedenen Stellen mahnend provozieren und sowas sagen wie, vergesst die Kinder nicht.
Auf jeden Fall.
Ne?
Ich meine, wer sollte dir das nehmen?
Genau. Also ich will gar nicht damit klugscheißen. Ich bin gar nicht in einem Diskurs, in einem gesellschaftlichen oder politischen Diskurs, sondern ich betrachte das als Kunst, provoziere. Und wen ich damit erwische und wer sich davon getriggert fühlt, dem würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, du hast da einen Knopf, den man ganz leicht drücken kann. Denk mal über deinen Knopf nach. Was hast du gegen das Gendern?
Das ist immer wieder ein Thema, ne?
Ja, aber die Frage lautet nicht, was spricht gegen das Gendern, sondern was hast du dagegen?
Ja.
Warum macht es dich sauer? Was tut dir daran weh? Und so weiter. Das ist natürlich auch Argumentationstaktik.
Und also du diskutierst ja auch gerne über solche Sachen. Macht dir das immer mehr Spaß oder wirst du manchmal auch müder?
Gar nicht, weil ich aber auch, also daran arbeite, hört sich anstrengend nach mehr Anstrengung an, als es ist. Ich versuche, da besser zu werden, also weniger dogmatisch zu sein, viel mehr im Kontext zu denken, mit mehr Herz reinzugehen. Das war früher, als ich noch nicht diagnostiziert und therapiert war, nicht auszuhalten für mein Gegenüber. Und ich mag das auch so ein bisschen als Sport, weißt du? Ich kann ja einen Boxkampf machen, um den anderen kaputt zu knüppeln. Ich kann aber auch einen Boxkampf machen, weil ich die neuesten Techniken ausprobieren will und ein fairer Gewinner sein kann. Und sobald der andere anfängt zu taumeln, nehme ich mich zurück.
Mhm.
Und es wären zwei unterschiedliche Ansätze. Und beim Boxen kann ich ja auch vielleicht anhand der Technik des anderen auch lernen, auszuweichen oder mich zu beschützen oder meine Technik zu verfeinern. Und ich kann es wie einen Sport betreiben. Und ich würde deine Frage so beantworten, dass ich sage, ich diskutiere gerne auch aus sportlichen Gründen. Und ich hoffe, dass ich da weiterhin dran arbeite, besser zu werden.
Mhm. Was mir sonst noch aufgefallen ist, wo du gerade auch sportliche Gründe beschreibst, es war jetzt gar nicht so viel dabei, bei dem ich an deinen Sport gedacht habe. Also es geht bergab, endlich, das war eindeutig, wo ich dachte, okay, sportlich betrachtet macht das total Sinn. Ist das vielleicht Zufall?
Das ist mir, glaube ich, gar nicht so wichtig. Also ich jogge ja viel und fahre seit einiger Zeit ein bisschen Mountainbike. Das ist alles super, super toll. Und wenn ich mit meinem Mountainbike durch die Gegend fahre und da vielleicht auch noch die richtige Musik höre, bin ich fast so nah bei mir wie sonst nie. Also das kann ich auch ein bisschen zu pathetisch komplett aufblasen. Aber da habe ich keine Sendungslust. Das mache ich vielleicht in der Folge mit Michael.
Ja,
in der Serie.
Aber das finde ich spannend. Dann ist es ja doch vielleicht kein Zufall, wenn aus dem Bereich Sport gar nicht so viele Sätze in die Flut ihren Weg finden.
Ach, weißt du, dass Sport gut tut und Sport gut ist, das ist ja hinlänglich bekannt. Und was soll ich denn da noch den Leuten erzählen und sagen beim Laufen? Also mich kostet das ja nichts, laufen zu gehen. Ich mache das gerne. Ich mache im Moment fast jeden Tag Sport. Und es ist so, dass, also man könnte jetzt sagen, bist du da vielleicht schon süchtig? Das wäre eine andere Betrachtungsweise. Aber ich habe noch nie meine Laufschuhe angezogen und gedacht, so ein Kack, ich muss jetzt wieder laufen. Ich mache das immer gerne. Auch meinetwegen zweimal am Tag. Ja, und
ergibt sich aber daraus eine Logik, dass alles, wo du nicht ganz im Reinen mit bist, das musst du in der Flut teilen, wäre vielleicht so eine gewagte Schlussfolgerung. Und alles, womit du im Reinen bist, so wie Sport, macht Bock und ist gesund, das findet da nee, vielleicht nicht statt.
Ich habe da auch gerade drüber nachgedacht.
Gedacht, das ist
so einfach, weil ich meine, ich sage ja auch in die Flut, bitte sortiert euren Müll.
Ja.
Ja, das ist, ne, bitte bringt Pfandflaschen zurück oder stellt sie irgendwo hin, wo sie jemand aufsammeln kann. Das ist,
haut eure Kinder nicht.
Haut eure Kinder nicht, ja. Also haut eure Kinder nicht, ist schon wieder so krass, das kommt bestimmt auch irgendwo drin vor. Könnt ihr, also so nicht, aber.
Ja, also in dieser Folge gab es auch, ich habe es mir jetzt nicht ganz hundertprozentig mitgeschrieben, aber da ging es um den Vater für die Schläge, ganz am Anfang, irgendwie den Vater für die Schläge anklagen oder sowas.
Ja.
Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen.
Ich erinnere das genauso wie du, ja, ja.
Ja.
Soll ich es raussuchen?
Hast du ein Skript da?
Ja, klar.
Cool.
Ist nur 2-3 Klicks entfernt. Da ist es schon offen. Ja, ja, klar, in the face. Mhm. Ich lese vor, okay?
Ja.
Du hältst doch nur so verbissen an all den Traditionen fest, um deinen Vater nicht für die vielen Schläge anklagen zu müssen.
Mhm.
Nein, das Muster, was ich dahinter sehe, ist, dass man an Traditionen festhält, im Sinne von, das war früher auch gut und wir machen auch noch hier und rennen mit Holzgewehren durch die Gegend, was dann alles an Tradition ist und halten ganz viele Traditionen fest, um zu sagen, früher war alles gut.
Mhm.
Und der Satz, früher war alles gut, beinhaltet, dass auch das, was mir Böses widerfahren ist, gut gewesen sein muss. Weil wenn ich feststelle, und das ist die Errungenschaft von Alice Miller, einer sehr, sehr später dann renommierten Psychologin aus der Schweiz, die mit Evas Erwachen ein Buch geschrieben hat, das endlich es der Psychologie ermöglicht hat, unsere Eltern anzuklagen, deren Ehre bis dahin unverletzbar war und man soll Vater und Mutter ehren, wie es in der Bibel heißt und falsch übersetzt wird. Und Vater und Mutter nicht anklagen zu dürfen, weil sie ja unsere Götter waren, als wir klein waren und dann nach eigentlich unfehlbar schienen, ist ein ganz, ganz großes Problem, weil natürlich dann, was uns Schwierigkeiten gemacht hat als Kinder, nicht benannt werden darf. Und dadurch werden wir dann wieder scheiß Eltern.
Mhm.
Und deswegen sind für deine Probleme, die du heute hast, ohne dich jetzt persönlich damit angesprochen haben zu wollen, maßgeblich deine Eltern mitverantwortlich. Das ist im Sinne der Transaktionspsychologie innerhalb der ersten 3 Lebensjahre festgesetzt. Also wie du Dinge bewertest, wie du auf Dinge reagierst, was dir Angst macht, ob du mit Angst reagierst, ob du mit Wut reagierst, ob du mit Sorge oder mit Euphorie reagierst, mit allem drum ist ab dem 3. Lebensjahr nahezu abgeschlossen. Schwere traumatische Erfahrungen können das korrigieren. In der Pubertät kannst du dich noch mal ein bisschen wandeln. Aber nach 3 Jahren haben deine Eltern aus dir erstmal grundsätzlich das Konstrukt Jule gemacht und alles andere bereichert. Reichert diese Erfahrung nur noch ein bisschen an.
Hm.
Und schlagende Eltern machen unfassbar viel kaputt.
Ich wollte gerade sagen, eine wahnsinnig große Verantwortung, die die Eltern da haben.
Ja. Was sie nicht wissen, weil unsere Eltern haben uns das nicht beigebracht. Und die Eltern davor auch nicht, sondern die haben geschlagen eben.
Naja, man stellt sich ja selbst zur Disposition sozusagen als Eltern, wenn man den Kindern das beibringt. So, hey, was wir hier mit euch machen, das, ne?
Ja.
Das prägt euch für euer ganzes Leben.
Und in dem Moment, wo ich meine Eltern aber in die Verantwortung ziehe, klage ich ein System an, das mich gezeugt, getragen, geprägt hat. Und vor allen Dingen stehe ich plötzlich vor etwas, das habe ich dann gar nicht so richtig wahrgenommen bis jetzt, das ist Eigenverantwortung.
Mhm.
Ja?
Manchmal nicke ich zwischendurch und ich merke, das muss man ja sagen, weil man sieht uns ja nicht. Ich muss ja sonst, ja.
Ja, ich schneide das Nicken raus. Nee, es ist in dem Moment, wo ich ja sage, ich bin ja nur so eine Angsthase, weil meine Eltern das aus mir gemacht haben und ich das dann zurückgebe, diese Prägung, muss ich sagen, okay, dann muss ich ja jetzt eigentlich kein Angsthase mehr sein, weil das bin ich ja nur wegen denen. Und mach mal aus dir einen Nicht-Angsthasen, wenn du vorher eine Angsthäsin gewesen bist.
Aber die Erkenntnis ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
Ja, und die nimmt dich aber dann im Zweifelsfall in die Verantwortung, mit dieser Erkenntnis eben was zu machen und dann eben die echte Jule zu werden.
Mhm. kann ich was mit anfangen, auch für mich persönlich. Ja.
Das fängt eben damit an, dass wir unsere schlagenden Eltern oder unsere vernachlässigenden Eltern, unsere wegguckenden Eltern, unsere immer nur blöde Witze machenden Eltern, unsere rassistischen Eltern echt dafür anklagen, uns das so vorgelebt zu haben oder das mit uns gemacht haben oder das mit uns nicht gemacht zu haben, um dann zu sagen, das hätte nicht sein müssen. Dieser Teil
im
nicht.
Im Idealfall kann man es mit den Eltern noch thematisieren.
Nein, hat nichts damit zu tun. Also man kann in Gesprächen mit Eltern ein bisschen dahinter gucken, aber es geht nicht tatsächlich um die biologischen Wesen, die jetzt dann noch auf dem Planeten sind, wenn wir erwachsen sind, sondern es geht quasi um die Eltern in den ersten 3 Jahren. Das darf man, du kannst mit deiner Mutter, mit deinem Vater sehr versöhnlich und sehr harmonisch umgehen und diese ganze Klagenummer komplett mit dir persönlich in deinem Inneren abfackeln.
Mhm. Eben als du das so ausgeführt hast, ich schätze das ja sehr an dir, dass du dich so intensiv auch mit Dingen auseinandersetzt und man natürlich auch raushört, dass du vieles gelesen, für dich thematisiert, durchdacht, durchfühlt hast. Das schätze ich sehr, dass du das auch so artikulieren kannst. Da fiel mir wieder ein, dass bei der Vorbereitung auf heute, die Vorbereitung, die jetzt so mittelmäßig intensiv war, aber dass mir ein Gedanke kam, es muss doch manchmal echt anstrengend sein, du zu sein, oder?
Ja.
Das kommt so, als ob das andauernd jemand zu dir sagt.
Nee, das ist so. Erstmal weiß ich, dass es manchmal anstrengend ist. Es hat auf der anderen Seite eben auch viel Potenzial. Ich glaube wirklich, dass manche Menschen sich auch gerne mit mir unterhalten und ich bin froh, dass ich eben nicht nur über das Wetter reden muss, sondern dass ich mit den Gesprächen auch immer ein kleines bisschen tiefer in mich oder in den andere Personen reinreisen darf, wo man eben hingelassen wird und ich mir da selber ein bisschen näher komme. Ich glaube auch wirklich, bin davon überzeugt, dass dein Weg Jule zu werden und mein Weg Stefan zu werden einfach immer weitergeht. Also mit verschiedenen Steigungen und manchmal geht es eben auch erfreulicherweise ein bisschen bergab. Aber wir werden nie so ganz fertig und diesen Weg.
Das ist
Weg,
doch aber auch toll.
Das ist, genau, diesen Weg gehe ich als Stefan total gerne und weiß, dass vielleicht hinter der Anstrengung, die ich jetzt gerade wahrnehme, vielleicht irgendwann auch ganz, ganz entspannte Zeiten kommen. Und ich hatte ja auch entspanntere Zeiten mal. Also es ist ja eine Wellenbewegung drin.
Wie geht's dir jetzt gerade? Wie ist deine Laune?
Die ist eigentlich ganz gut. Ich habe schon ein, zwei Mal gedacht, verdammte Hacke, man merkt, dass sie Moderatorin ist, weil sie stellt die ganze Zeit Fragen und ich beantworte die auch immer total gerne. Ich sage ja auch immer, schön, dass man Angst vor dir haben muss, wenn du ein Mikrofon in der Hand hast.
Nein, das möchte ich überhaupt nicht.
Ja, nein, das ist ja auch so nicht gemeint. Doch, ist so gemeint, weil wir beide verstehen uns ja gut und reden wie jetzt heute total toll miteinander. Aber sobald du ein Mikro in der Hand hast, weiß ich jetzt gleich, kommt wieder so eine freche Frage und dann steht man da mit gefühlt runtergelassenen Hosen und muss die beantworten. Das ist natürlich total lustig, total schön und voll professionell. Wie es mir geht es jetzt gerade gut. Das gerade erzählt zu haben, hat meine Laune auch nochmal einen nach oben gedrückt. Wieso fragst du?
Weil es noch diesen Satz gab, ich bin oft total gut gelaunt, aber zeige es nicht in der Flut.
Ach so.
Der hat auch noch meine Aufmerksamkeit angezogen.
Ja, manchmal geht es ja den anderen oder dem Gegenüber das gar nicht so an. Ich habe meiner Schwester erzählt, das macht voll Spaß. Ich bin voll Amenra-Fan geworden. Das ist so eine richtige Doom-Metal-Band. Ich fahre auch am Freitag wieder hin, zum dritten Mal innerhalb von wenigen Monaten nach Berlin zum Konzert. Das ist richtig, richtig böse Metal-Musik, langsam. Und das höre ich immer beim Einkaufen im Marktkauf. Und dann gehe ich immer so ganz böse durch die Gänge. Ich singe natürlich nicht, aber ich gucke ganz finster und so. Und meine Schwester sagt dann immer, ich soll aufpassen, dass ich nicht irgendwann mal so wuck, so eine Omi so in die Milchregale kicke oder so.
Durch diese Energie aus der Musik, ne?
Ja, das ist Energie. Von mir geht keine Gefahr aus, Liebende, Miteinkaufende oder so. Aber ich bin definitiv, habe definitiv kein fröhliches Gesicht, wenn ich durch den Marktkauf gehe und gehe wie ein Metalhead Milch und Magerquark einkaufen. Das ist ein großer Spaß. Es ist eine sehr geil, dass die Musik auf den Ohren und diese Szene, in der man sich befindet, so dissonant miteinander ist. Und es ist wirklich, wirklich lustig.
Ja, witzig. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn jemand dich dann freundlich was fragt, wie du dann reagieren würdest, wenn du gestört wirst in dieser Welt.
Ja, ich bin auch in dieser Welt sehr respektvoll und halte mich da an meinen Werten. Aber ich bin ganz sicher, dass ich das nicht ausstrahle.
Ja, aber das war bei mir auch noch irgendwie, hat Resonanz gefunden oder irgendwie meine Aufmerksamkeit angezogen, bin oft total gut gelaunt, aber zeige es nicht.
Man kann ja auch nicht immer trällernd durch die Welt rennen, vielleicht geht man damit ja auch mal Leuten auf den Sack, die auch gerade aus ihren Gründen heraus gerade nicht so gut gelaunt sind.
Wobei ich entgegnen möchte, warum nicht öfter mal trällernd durch die Welt laufen, als wir es bisher tun, manchmal.
Ja. Ja, aber wenn du...
Ich meine, mehr gute Laune ist, also gute Laune ist ja, damit möchte ja, man natürlich niemandem
wenn aber
nahe
die anderen gerade aus gutem Grund schlechte Laune haben, zum Beispiel weiß man das ja vielleicht über Mitarbeitende, weil sie sich dir anvertraut haben und haben erzählt, dass sie gerade, ja, ob das jetzt irgendwas Privates, was Persönliches oder andere Themen sind. Oder vielleicht hat auch gerade nur der Lieblingsfußballverein immer noch keinen Trainer gefunden. Das ist jetzt ausgedacht, weil bei uns gibt es Gott sei Dank keine Bayern-Fans. Dann kann ich denen mit meiner guten Laune natürlich auch total auf den Sack gehen. Außerdem wissen wir das doch alle, ne? Wenn man mit richtig guter Laune schlecht gelaunten Freundinnen und Freunden auf den Sack geht.
Ja.
Die wollen gerade leiden.
Ja. Ja, du sprichst diese Empathie oder vielleicht ja sowas an. Bei mir arbeitet noch, dass du nach Jahren immer noch den Eindruck hast, dass ich so eine gezückte Waffe mit einem Mikrofon bin. Was ich gar nicht möchte, ist Menschen irgendwie vorführen oder dass sie das Gefühl haben, jetzt habe ich irgendwie die Hose unten. Das möchte ich noch mal irgendwann gerade rücken bei dir. Ich lasse dir diesen Eindruck.
Das ist, also ich möchte auf jeden Fall so verstanden werden, dass ich das voller Humor und voller Sympathie meine und ich nie im Leben Angst vor dir hatte, wie du bestimmt noch nie im Leben Angst vor mir hattest. Aber ich genieße diesen Moment auch total, weil du in dem Moment so Profi bist, dass ich sage, sie fragt mich jetzt gleich was, ich weiß nicht, was es ist, aber es wird etwas sein, was das Ganze hier anreichert, also was dann eben auch was bringt. Und dann holst du, ich weiß es ja jetzt von mir, aber eben auch aus den Leuten, plötzlich Dinge raus und das ist dein Job und ich achte dich da total für und du hast da von mir auch, glaube ich, schon oft, solltest da von mir viele Komplimente bekommen haben, weil ich meine zu erinnern, dass ich dir da schon viele für gegeben habe. Nein, ich mag das total, wie du das machst und ich finde das voll professionell und das ist dein Job.
Danke für all das Positive, was du jetzt so hast nebenbei mit einfließen lassen. Ich möchte nur einfach nicht, dass du Angst vor mir hast, wenn ein Mikrofon dabei ist.
Nein, ich würde, du kannst es eher so verstehen, dass sobald du ein Mikrofon hast und würdest es auch nur leicht in meine Richtung zücken, ich würde sofort angerannt kommen.
Ja. Ja, das heißt, du rennst der Angst entgegen.
Nein, ich habe ja gar keine Angst, Mann. Also ich bereue ein wenig, das Wort benutzt zu haben, weil es gar keine, das ist ja so eine Überzeichnung oder so. Ich habe davor Respekt, aber so wie vor einem Bungee-Sprung oder vor was anderem Tollen.
Mhm. Cool.
Ich würde Bungee springen, würde ich übrigens nicht machen. Aber jetzt wird es kompliziert. Ich stehe sehr gerne neben dir mit oder ohne Mikro in deiner Hand. Und das haben wir ja nicht nur stehend, sondern auch laufend gemacht.
Ja, und wie? Und wie oft? Das hat viel Spaß gemacht. Ja.
Das hat so viel Spaß gemacht, dass es immer noch eine Ecke gibt hier bei mir in der Umgebung, wo ich genau weiß, als wir einmal los waren, wo ich sage, hier können wir noch abbiegen, dann kommen noch mal 2 Kilometer drauf und du gesagt hast, ja komm, machen wir und dann sind wir, das ist fest verankert, dieser kurze Moment, wo wir da abgebogen
sind. Ich glaube,
ich
weiß ungefähr sogar, wo das ist, ja. Ich erinnere mich an unsere Laufrunde. Wir haben ja, also im Zuge des Podcasts haben wir ja zigfach miteinander gesprochen, aber ich glaube, du meinst diese eine Runde von euch zu Hause aus, wo wir genau losgelaufen sind. An diesem Punkt oder wo das ungefähr sein muss, kann ich mich auch erinnern.
Da haben wir über Marathon gesprochen.
Ja, genau. Das Verrückte ist ja, dass ich teilweise, also am Lippesee gibt es so Momente, wo ich noch genau weiß, in dem Gespräch haben wir an der und der Stelle über das und das gesprochen. Jahre später, ne? Das Gehirn merkt sich manchmal merkwürdige Sachen.
Das wollte ich gerade auch sagen, dass ich genau diese eine Stelle weiß, wo ich sage, ja, guck, hier mit Jule und fast nahezu jedes Mal, wenn ich dabei vorbeikomme, dann denke ich genau, dass wir da mal waren und habe natürlich andere Stellen in Paderborn, wo ich an andere Menschen, an andere Erinnerungen denke, aber unsere Läufe. Auch wenn ich über diese komische Brücke laufen würde am Lippesee, als wir die 2000 Kilometer voll gemacht haben.
Ja, witzig, wie das Gehirn manchmal funktioniert, ne?
Ja, Bilder sind so wichtig. Deswegen zeichne ich sie in der Flut mit Worten.
Schön.
Wir haben schon mal.
Mic drop, Stefan.
Wir haben schon mal Podcasts aufgenommen für Code X. Wir haben Podcasts aufgenommen für die Laufmasche. Und ich weiß, bei einem Podcast für Code X, das war auch, glaube ich, kurz vor Weihnachten, da sind wir auch nicht zum Ende gekommen. Ich schwöre dir, das wird die längste Folge von meines Podcasts werden, die wir heute aufgenommen haben, weil es war ein unfassbar langes Gespräch bis jetzt. Und ich wüsste kaum eine Stelle, auf die ich bei der Nachbearbeitung verzichten wollen werde. Spürst du, dass ich kurz davor bin, dich rauszuschmeißen?
Das wäre jetzt sehr empathielos, das nicht zu merken.
Ja.
Aber ich bin einverstanden. Es hat viel Spaß gemacht.
Ja. Musst du auch sein, weil wir sind mitten an einem Dienstag und ich weiß nicht, wie dein weiterer Tag aussieht, aber auf mich wartet jetzt tatsächlich gleich noch ein, zwei Termine. Ich habe noch ein bisschen Zeit.
Bei mir ist es auch so. Ich muss aber jetzt gleich erstmal zur Toilette.
geplant.
Viel getrunken heute Vormittag.
Ja.
Ja.
Voll toll, dass du mitgemacht hast, Jole. Ich war ziemlich safe, dass du mitmachen würdest, weil wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Aber ich glaube auch, dass ich so selbstverliebt sagen kann, dass wir beide uns echt auch ganz gerne miteinander unterhalten. Und das auch mal wieder Zeit wurde. Das haben wir jetzt gemacht mit dem Gefühl, dass uns vielleicht ein paar Leute zuhören. Und denen, die uns zugehört haben, auch ein dickes Danke, dass ihr dabei wart und Dankeschön. Euch diese Episode mit Jule und mir angehört habt. Und
jetzt gehen wir pinkeln.
Und ich würde total gerne weiter dafür sorgen, dass wir beide jeweils Dauergast sind in mindestens den Podcast-Projekten, die wir gegenseitig auf die Beine stellen und uns mindestens hier mal wiedersehen, aber ansonsten natürlich auf den Bühnen, vor den Bühnen oder wann auch immer irgendein Bierstand in Paderborn rumsteht.
Sehr gerne. Oder beim Netzwerken vielleicht.
Oder beim Netzwerken, genau. Ja. Bist die Beste, vielen lieben Dank. Hände waschen nicht vergessen und
ich werde berichten.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss alle.
Danke, tschüss.
Blut im Pissoir. Das war doch schon vorher da, oder?